Ich glaube, die Aufnahme läuft jetzt. Gut.
Ja.
Also gut, wie gesagt, jetzt haben wir lange nicht mehr gesprochen. Das ist schon wieder Ewigkeiten her, gefühlt zumindest.
Schön, freue mich.
Genau, virtuelles Studio ist frisch durchgewischt. So, wir können also quasi loslegen.
Hey, ihr Leichtmatrosen. Alle Mann an Bord.
Hallo Thorsten.
Hi Oliver.
Wir hatten ja mal an unsere letzten Folgen gesagt, vielleicht sollten wir uns immer wieder mal zwischendrin vorstellen, wie das in so klassischen Podcasts ja gemacht wird. Jetzt wissen wir nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird oder gesendet oder nein. Wie sagt man denn eigentlich? Veröffentlicht. Also, sagen wir veröffentlicht.
Wir versuchen ja zur Zeit so immer mal eine unserer schon länger aufgenommenen Folgen und dann mit einer aktuelleren abzuwechseln. Ja. Das war zumindest so mein Plan und das finde ich auch ganz gut so, weil wir haben ja ein bisschen was übrig. Und tatsächlich denke ich, dass du oder diese Folge jetzt so in ein, zwei Wochen, also ich will eigentlich morgen, möchte ich die erste Folge, eine Folge rausbringen, die dann noch im letzten Jahr war, die aber auch schon überfällig ist. Und dann gleich lassen
wir waren mal fleißig im letzten Jahr, wir waren wirklich fleißig.
Ja. Und da uns unser Beruf und unser Privatleben natürlich auch immer ein bisschen dazwischen funkt, haben wir natürlich die Gelegenheiten genutzt und auch mal ein bisschen was zwischenrein aufgenommen, was bisher noch nicht veröffentlicht ist.
Deswegen, aber das ist eine schöne Überleitung. Wir haben beide sozusagen einen ganz normalen Beruf und machen quasi diesen Podcast hier als Hobby. Ne? Also wir sind Thorsten und Oliver.
Alles, was mit Reisen zu tun hat, ist natürlich bei mir auch Hobby. Ja?
Genau, weil wir natürlich auch beide so ein Hobby, aber auch so ein bisschen zu unserem Nebenberuf, kann man schon
Passion
sagen.
Passion und Leidenschaft.
Ja. Das auf jeden Fall, aber die waren ja vorher schon da. Und dann kam aber auch noch sozusagen unsere Kreuzfahrt- oder Reisepassion in der Hinsicht dazu, dass wir halt auch nebenbei in dem Sektor als Reiseagentur tätig sind und uns gefunden haben, um diesen Podcast aufzunehmen, um euch, liebe Grusis, ganz, 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 ganz viel zu tollen Zielen, tollen Erlebnissen an Bord und so weiter zu erzählen. So auch heute. Genau.
Richtig. Und wo fahren wir denn heute hin?
Ja, Moment. Ich habe doch schon so viel angeteasert in den letzten Folgen, das weiß ja fast schon jeder, aber nein. Hast du gesehen? Und das ist ein Thema, das wollte ich noch ganz kurz heute hier mal noch ansprechen. NCL hat 4 neue Schiffe in Auftrag gegeben für, und die Zahl fand ich wirklich krass, weil wir immer wieder ja mal über das Thema große, kleine Schiffe diskutieren, für jeweils 8.300 Passagiere.
Ah, oh, irre.
Also 8.000 ist schon...
Ja, also ich weiß, dass wahrscheinlich die nächsten MSC-Schiffe, die sind auch dran, da bald Ordern zu platzieren, gehe ich davon aus, dass die verkünden werden, 10.000 Passagierklasse anzustreben.
Also die Richtung ist klar, es geht in Richtung noch größer.
Ja.
Aber das finde ich spannend.
Noch größer.
Das finde ich spannend, weil auf einer AIDA-Tagung die klare Aussage war, dass AIDA, wenn sie denn dann irgendwann wieder neue Schiffe bauen, man weiß ja nicht wann und wie, und irgendwann sind ja auch erstmal Werftkapazitäten ausgeschöpft, dass man nicht mehr in die Größe von Nova und Cosma geht, sondern eher wieder ein Ticken kleiner, also Richtung Prima Perla. Und spannend, dass andere Reedereien dann doch die andere Richtung gehen.
Ja, also da kann ich tatsächlich auch schon so meine Meinung, wenn ich ganz kurz da ausholen darf.
Bitte. Dafür sind wir hier in unserem Podcast.
Ich war ja kürzlich noch vor ein paar Wochen in Miami unterwegs. Da ist ja die Folge auch schon veröffentlicht. Tatsächlich der amerikanische Kreuzfahrtmarkt funktioniert anders als der deutsche und also der europäische und der deutsche im Speziellen. Die deutschen Kunden haben dann doch ein bisschen andere Vorstellung von dem, was sie sich wünschen. AIDA ist und bleibt unser deutsche Reederei, die sehr wenig für den internationalen Markt tut. Ebenso wie Cruises, auch wenn sie es jetzt dann tun, werden weiterhin auch den deutschen Markt hauptsächlich bespielen. Aber international funktioniert Kreuzfahrerei ein wenig anders. Das merkt man überall, wenn man gerade auf diesen Strecken unterwegs ist, wo auch Royal Caribbean, wo auch Norwegian unterwegs sind, wo die ganzen Amerikaner mit an Bord sind. Bei denen ist das ein großer Freizeitpark, Disneyland mit Bespaßung hier, Entertainment da. Das ist denen ganz, ganz wichtig. Da steht die Reise gar nicht so sehr im Vordergrund. Ja? Und
Ich glaube, wir haben es schon mal irgendwo angesprochen,
geredet, ja,
dass wir Europäer sicherlich vielleicht einen Ticken mehr Wert auf Kultur und ne, die Ziele an sich und so weiter. Aber spannend finde ich es insofern schon, da ja sonst viele Trends aus dem amerikanischen Raum ja dann irgendwann doch auch zu uns rüberschwappen, also jetzt in allen Lebensbereichen. Und ja, ich bin gespannt, ob der Reisebereich oder der Kreuzfahrtbereich da dann die rühmliche Ausnahme bilden wird oder ob das dann irgendwann auch in die Richtung geht. Ne? Also ich meine, nicht kurzfristig sicherlich, weil, wie gesagt, Kapazitäten in den Werften, die dürften jetzt mit den ganzen angekündigten Neubauten ja langsam auch erstmal für die nächsten Jahre genug zu tun haben. Also so schnell kommt wahrscheinlich kein neues AIDA-Schiff, zumal ja AIDA Diva jetzt, also wann immer wir auch jetzt ausstrahlen, diese Folge, aktuell in der Werft ist und ja jetzt erstmal die ganzen, in Anführungszeichen, alten Schiffe die nächsten Jahre wieder auf Vordermann gebracht werden. Ja. Aber spannend, ich habe die ersten Bilder gesehen aus der Werft. Das ist schon krass, wenn man so ein Schiff wirklich, ich sag mal, entkernt, ne? Also wirklich komplett leerräumt und Teppichböden raus, Böden, also generell Böden raus und das Ding quasi auf Rohbauzustand setzt. Das ist schon krass. Also ich bin gespannt, krass, wie man das in den wenigen Wochen machen möchte. Ich habe auch auf meiner Reise, und jetzt komme ich zu deinem, schöne Überleitung, zu deiner Frage, wo wir denn heute hinfahren. Wir sprechen heute über eine kleine Reise auf den Kanaren oder zu den Kanaren oder zwischen den Kanaren. Und ich habe im Flieger, saß ich neben einem Paar, die erste Reise nach der Werft gebucht haben und die beiden gehen momentan nicht davon aus, dass sie die Reise antreten werden, weil sie glauben nicht, dass das in den 6 Wochen fertig wird, trotz aller Konventionalstrafen und wie auch immer. Also ich bin auch vorsichtig damit zu sagen, das klappt auf jeden Fall, wenn ich so sehe, ich meine, da sind 2000 Leute Tag und Nacht am Werkeln, gar keine Frage, aber das ist schon eine Geschichte, ja. Also
weißt du zufällig auswendig, ich müsste jetzt googeln, in welcher Werft das stattfindet?
Sie sind in Marseille. Jetzt frag mich nicht, wie sie heißt, aber da werden auch sonst Neubauten sonst produziert, wenn ich es richtig
erinnere. Ja, das ist
habe.
Diese.
Ich Chantal, weiß, irgendwas. Also, wie auch immer. Also, ja. Und,
ich frage nur, weil tatsächlich die Mein Schiff Relaxed ja nächste Woche in den Gästebetrieb geht. Mit mir an Bord übrigens. und tatsächlich, nee, ich frage deswegen, die sind überpünktlich gewesen, tatsächlich.
Ja, aber
und wohl auch die World America, die ja aktuell auch im Lounge steht bei MSC, auch die wurde ja jetzt in den ersten Sea Trials getestet und auch die ist pünktlich.
Also ja, wobei ich glaube, Neubau ist eine andere Geschichte. Ich habe ein offizielles AIDA-Video gesehen und da sagte einer der Manager, die da an dem Umbau, naja, wenn du halt so ein altes, in Anführungszeichen, Schiff umbaust und du nimmst irgendeine Wand weg, du weißt halt nicht, was dahinter für eine Überraschung kommt. Ne? Also bei dem Neubau, da ist halt, da weißt du, was du machst. Und bei dem Umbau, wir kennen es alle von zu Hause, an einem alten Haus, wenn du irgendwie mal ne, in die Wand bohrst, da kannst du auch mal plötzlich ein riesen Loch drin haben, wo du eigentlich nur einen kleinen Löchchen bohren wolltest. Also man darf gespannt sein. Zurück zur Frage, ich habe schon so viel angeteasert in der letzten Folge und ich habe schon fast vergessen, was ich alles erzählen wollte. Aber ganz egal, heute geht's auf die Kanaren.
Ja, und
ihr hört eine neue Folge von 2 Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ich war zu schnell mit dem Intro, du wolltest noch irgendwas sagen.
Ja, ich wollte noch was sagen, ich wollte jetzt aber nicht mehr reinquatschen. Nee, tatsächlich, also Kanaren ist natürlich super und ich habe mal von einem Paar, das mal auf einer Reise kennengelernt hat, diesen absoluten Sinnspruch kriegt, Kanaren geht immer.
Ja, wobei spannender war, ja, es passt auch und ich habe mich gefragt, weil ich habe natürlich vorher immer so ein bisschen auf den Wetterbericht geguckt, weil ich wollte es halt schon ein bisschen sonnig und warm und das ist ja, also ich war im Januar, Anfang Januar diesen Jahres und Kanaren geht immer und hatte witzigerweise vor kurzem eine Anfrage von einem Gast für eine Kanarenreise im September und war dann sehr erstaunt, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, dass du von fast keinem Anbieter im Spätsommer eine Kanarenreise, die beginnen alle erst deutlich später. Wobei das
ein Winterfahrgebiet.
Ja, aber du könntest genau, ich meine, September ist auch jetzt, also Oktober könntest du auch vom Klima her wunderbar fahren, ist nicht so heiß. Also theoretisch Ja, also es ist wirklich, es war, glaube ich, nur eine einzige Reise von Costa oder so, die so halbwegs in den Zeitraum reinfiel. Aber nee, dafür, dass es ganzjährig eigentlich gehen würde, ist ja ein sehr begrenzter Zeitraum. Also gut, ich habe mich für den Januar entschieden. Und warum habe ich mich für die Kanaren entschieden? Es war weniger eine Entscheidung für die Kanaren, sondern eigentlich eine Entscheidung für das Schiff. Denn ich war mit AIDA Cosma unterwegs, weil ich, obwohl ich die Nova natürlich in- und auswendig kenne, dachte mir, okay, auch wenn quasi Schwesterschiff, es ist ja doch anders, und ich dachte mir, okay, die Unterschiede will ich mir angucken. Und deswegen war das Ziel quasi erstmal zweitrangig, sondern das Schiff im Vordergrund, aber wie du sagst, Kanaren geht immer, und auch wenn ich 2023, also vor 2 Jahren, das letzte Mal auf den Kanaren war mit AIDA Nova damals, wieder viel Neues gesehen und viel Neues erlebt, von dem ich natürlich gern berichte. So, dieses Mal habe ich mich aber entschieden, die Reise nicht wie letztes Mal auf Gran Canaria zu beginnen, sondern bewusst für Teneriffa entschieden. Das sind ja die beiden Starthäfen von AIDA auf den Kanarischen Inseln, um mir eben Gran Canaria angucken zu können. Denn es ist ja meistens so, dass der Anreisetag, selbst wenn der Flug noch so früh geht, und in meinem Fall war Abflug wirklich Punkt 8 Uhr, das heißt am Flughafen sein irgendwo zwischen 5 und halb 6, der Tag ist ja mehr oder weniger gelaufen. Ne? Also das ist ja, du kommst dann irgendwann um die Mittagszeit aufs Schiff, bis du deinen Koffer hast und alles. Da gehst du noch was essen. Wir wissen ja erstmal Essen an Bord, ne? Ist ja Klassiker so. Von daher war bewusste Entscheidung, ich würde gerne Gran Canaria mir anschauen und Teneriffa dieses Mal quasi nur als
Startziel.
Start und Ziel. Und ja, wobei die Reise nicht dann mit Gran Canaria sozusagen weiterging, sondern erstes Ziel war Fuerteventura. Für mich eigentlich, ja, ich will nicht sagen die schönste Insel, weil schön ist jetzt ein relativer Begriff und das ist ja für jeden anders.
Das ist ja jetzt eine interessante Meinung. Da bin ich jetzt gespannt, wie du weitergehst.
Ja, nein, also ich bin ja schon so, ich mag schöne Strände. Teneriffa ist es, was Strände angeht, jetzt nicht so das Highlight, ne? Also sicherlich auch aufgrund der Geografie. Und Fuerteventura war zumindest bisher von den Stränden her das, wo ich sage, ja, das hat mir gefallen. Ne? Also deswegen. Ich meine, die haben alle einen komplett anderen Charakter, die Inseln. Ne? Die sind ja wirklich nicht vergleichbar. Das ist ein bisschen wie in der Karibik.
Ist ein Grund, warum ich die Kanaren auch so liebe, weil jede Insel hat ihren eigenes Flair und ihre komplett eigene, das Feeling, was du da hast, ist irre. Und auch jede Insel hat ihre eigenen Eigenheiten. Ja? Wenn du jetzt Lanzarote nimmst, da ist alles hier mit diesem vulkanischen geprägt, eher ja mit dem dunklen
viel schwarz.
Inland viel schwarz, viel weiße Häuser, grüne Lädchen. Dann ist Fuerteventura, muss ich dazu sagen, als ich mit meiner Frau neu, also da waren wir noch frisch zusammen, waren wir noch nicht verheiratet, haben eine Reise gemacht auf Fuerteventura, und ich habe das damals alles gebucht und gesagt, nee, Mensch, da gehen wir mal hin. Und wir sind gelandet und auf Fuerteventura, und sie sagte, sie stieg aus dem Flieger aus, schaute sich und sagte, auf was für einem Felsbrocken hast du mich hier abgesetzt? Ja. Ja, natürlich ist es da, wo dann die Hotels stehen, doch deutlich schöner, aber es ist sehr dröge im Inland und auch
Ich meine, ich hatte mir
Karg, ja?
Ja, naja, also gut, karg sind sie auf ihre Art und Weise irgendwie alle, jetzt mal von Teneriffa vielleicht und eine andere Insel, da komme ich gleich zu später mehr, auf ihre Art und Weise natürlich alle irgendwo, wobei natürlich, ja, ich hatte mir einen Mietwagen genommen bei Sika, die ich wirklich für die Kanarischen Inseln echt nur empfehlen kann, sehr unkompliziert und günstig und also echt gut. Hatte mir so einen kleinen Fiat 500, also eine kleine Knutschkugel, die also wirklich dann perfekt war, und bin ja auch dann wirklich, man kann wirklich sagen, einmal quer über die Insel. Also mein erstes Ziel war, weil ich da noch nicht war, im Norden oben die Dünen von Coralejo. Da dachte mir, okay, das möchte ich mir angucken. So, bin da hingefahren. Das ist relativ nah natürlich vom Hafen. Also das waren irgendwie eine gute halbe Stunde. Es war nett, hat mich aber nicht so umgehauen. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war schön, es war halt auch ein bisschen windig. Ich meine, ich war relativ früh unterwegs. Ich meine, wann war ich da? So gegen 10 vielleicht, ja. Also war jetzt noch nicht so die Sonne draußen. Wobei ich sagen muss, ich hatte die ganze Reise wirklich sehr viel Glück. Bis auf Lanzarote war Wetter traumhaft. Wobei, kleine Einschränkung, aber dazu auch dann später mehr. Und bin dann wirklich komplett vom Norden einmal in den Süden gefahren. Also ich bin wirklich einmal quer über die Insel. Mhm. Und du fährst halt dann streckenweise schon durch Landschaften, wo du denkst, ja, da könntest du jetzt auch einen Spielfilm drin, der irgendwie der auf dem Mars spielt oder so. Ne? Machst einen kleinen Rotfilter rein und schon hast du irgendwie viel Sand, viel.
Es ist wirklich karg. Ja. Also da ist Lanzarote ganz anders vom Ding her. Also
tatsächlich, ja, da hast also, du halt schwarzkarg mit Grün reingesprenkelt, ne? Das ist dann.
Also ich muss jetzt dazu sagen, pass auf, es ist so, ich war jetzt auf Fuerteventura ja auch schon mehrfach und meine Eltern gehen seit ungefähr gefühlten 30 Jahren einmal im Jahr nach Fuerteventura, machen die da Urlaub. Ja? Also ich kenne die Insel wirklich gut. Ja. Und tatsächlich, es ist sehr digital. Entweder du liebst diese Insel oder du kannst damit gar nichts anfangen.
Ja. Ich meine, es gibt auch wenig klassische, ich sag mal, Sehenswürdigkeiten. Ne?
Also Sehenswürdigkeiten hast du halt echt gar nicht.
Ne? Deswegen ist es meine Insel für einen Strandtag, definitiv. Ne?
Bist du an die Westküste gefahren? Auf die andere Seite?
Nein, ich bin wirklich in den Süden runter, blieb aber quasi auf der Ostküste in Richtung Playa de Sotavento, Risco del Paso, also wirklich fast ganz in den Süden runter und das ist halt wirklich ein Strand, Kilometer lang und schön breit und da sind zwar auch viele Leute, aber also im Vergleich zu der Fläche des Strandes relativiert sich das mit den vielen Leuten und du hast da wirklich, also wirklich viel, 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 viel Platz und kannst da halt wirklich in so einem seichten Wasser erstmal schön reingehen.
Bist du bis Yandia runtergefahren?
Nicht ganz. Das ist kurz davor gewesen.
Es ging so dann da die Ecke.
Ja, und wie gesagt, also man fährt dann die letzten Meter auch echt über Schotterpisten. Und ich bin dann, also wen es interessiert, googelt mal die Bunte Bank und Fuerteventura. Also das ist so ein Aussichtspunkt mit einer bunten Bank, wo man einen schönen Blick über die ganze Küste hat und von da aus war nochmal so ein Geheimtipp, zu einem Strand und das arme Auto. Das war. Ja,
also zum Teil, wenn man von den Hauptstraßen runterfährt, hast du echt wirklich schon auf die Westküste rüber ab Yandia, wenn du da nach heißt Kofete, glaube ich.
Ja.
Wenn du nach Kofete rüberfährst, dann hast du natürlich wirklich richtig, also ohne, das würde ich jetzt in einem Fiat 500 gar nicht machen, da würde ich mir jetzt schon wenigstens irgendwas Gescheites
machen.
Du hast vom Flughafen bis Yandia, das muss man aber dazu sagen, weil das könnte man jetzt falsch verstehen, was du gerade gesagt hast mit der Schotterpiste. Du hast da schon fast eine Autobahn.
Ja, ja, ja. Also, die das haben die
relativ neu gebaut.
Ja.
Nur wenn du von den Hauptstraßen runterfährst, dann kann man relativ schnell auf schlechte Straßen.
Da gebe ich dir, das muss ich dazu sagen. Also generell, und das trifft jetzt, glaube ich, auf jede kanarische Insel zu, die Hauptstraßen, Autobahnen, Landstraßen sind super ausgebaut. Du kommst super irgendwo hin. Ich habe noch nie einen Stau erlebt. Also alles gut. Aber wie du schon hast, sobald man halt dann von diesen Hauptstraßen runterkommt, dann wird es abenteuerlich und Kofete, der hätte mich schon sehr gereizt. Also was man so liest und so die Bilder, die man sieht, es ist halt kein Badestrand, weil die Wellen müssen wohl auch wirklich heftig sein, aber so zum Angucken traumhaft, aber nein, das hätte ich dem armen Fiat nicht zutrauen wollen, weil das, was ich ihm zugemutet habe, da war schon ordentlich, weil eben besagter Strand von der bunten Bank aus, also das arme Auto, sage ich nur. Nein, aber war ein wunderschöner Strandtag und das Wasser war auch dafür, dass es Anfang Januar war. Es war frisch, aber es war jetzt nicht so, dass du sagen konntest, oh nee, da kann man nicht rein. Also es war schon gut, muss man ehrlicherweise so sagen.
Man nennt ja die Kanaren nicht umsonst die Inseln des ewigen Frühlings.
Ja, aber im Frühling kann es halt auch frisch sein, ne?
Ja, im Winter kann es natürlich frisch sein.
Alter. Also auch bei uns, der Frühling kann manchmal auch noch kalt werden. Nein, war für mich ein reiner Strandtag und bin dann auch zum Nachmittag hin wieder zurück aufs Schiff und habe dann auch ein bisschen die Zeit genossen, weil das war ja sozusagen der Anlass meiner Reise, mir die Cosma mal ein bisschen genauer anzugucken. Und ich muss gestehen, ich war überrascht, weil ich bei einem Schwesterschiff gedacht hätte, ja gut, in ein wenigen Details, wobei die wenigen Details, die sind jetzt schon ganz grundlegend, sage ich mal, dass halt ein Deck komplett anders gestaltet ist. Da dachte ich mir, okay, der Charakter des Schiffes ist ja bestimmt irgendwie identisch oder das ist ja, muss ja gleich sein. Und ich muss gestehen, wobei ich ja kein Fan der ganz großen Schiffe bin, die Cosma hat mir gefallen. Und auf die Nova würde ich nur, wenn es nicht anders geht, weil es mir einfach zu groß ist. Ne? Mhm. Und es sind genauso viele Leute an Bord und das ist genau im Prinzip das gleiche Schiff. Aber ich meine, der große Unterschied ist ja, dass da, wo auf der Nova hinten dieses Four Elements, dieser, ich sag mal, Indoor-Klettergarten und dieser Bereich, ist ja auf der Cosma wirklich ein komplett nochmal ein Pooldeck. Ne? Also wirklich ein Sonnendeck. Und das nimmt viel oder entzerrt, glaube ich, einfach viel an so einem Seetag auch. Dass du merkst, die Leute, die sonst sich halt auf der Nova, auf dem vorderen Pooldeck oder im Beachclub verteilen sich jetzt eben auf drei Orte. Mhm. Und das macht für mich schon mal einen ganz anderen Eindruck. Und ich muss gestehen, das hat mir gut gefallen. Also das ist, ich meine, manches, ich habe mich dann doch ein paar Mal verlaufen, weil ich das halt so die Nova x-mal an Bord gewesen, da hatte ich die Wege so im Kopf und dachte mir, ja, da kommst du dann und da und dann, nee, hä, hier komme ich ja gar nicht raus. Also klar, es ist erstmal dann doch gefühlt anders. Und natürlich ein großer Unterschied, es gibt andere Restaurants, die es eben auf der Nova so nicht gibt. Also man hat ja den, ich nenne ihn jetzt mal Edelitaliener Casanova auf der Nova, also Spezialitätenrestaurant, wo die Getränke aufwärtswichtig sind, aber das Essen inklusive, hat man quasi getauscht gegen Mamma Mia. Einen klassischen Italiener mit rot-weiß karierten Tischdecken, mit der Pizza, mit der Pasta. Wohin ich beim ersten Besuch der Nova dachte, okay, Casanova, ja, da gehe ich jetzt einmal hin, dann hast du die Karte gesehen und brauchst kein zweites Mal. Ich hatte, glaube ich, auf der Cosma in Mamma Mia 4 oder 5 Mal eine Reservierung. Weil die Karte für mich so vielfältig war und so toll, dass ich es einfach durchprobieren wollte. Also war wirklich gut und finde ich, haben sie einen guten Tausch gemacht und würde mir wünschen, dass es das Konzept auf den anderen Schiffen durchaus auch gäbe. Gut, wird noch ein paar Jahre dauern, ob man guckt, ob der Wunsch in Erfüllung geht, weil jetzt erstmal die kleinen Schiffe ja einen French Kiss bekommen. Das ist für mich halt auch wieder eher so ein, ich will nicht sagen, Fine-Dining-Charakter hat, weil das ist es ja jetzt nicht im übertriebenen Maß, ist aber halt trotzdem ein bisschen schicker und so weiter. Und das war bei mir aber einfach für mich sehr bodenständig. Es war eine schöne Bedienalternative zu den Buffet-Restaurants, ohne jetzt irgendwie drüber zu sein. Weißt du, was ich meine? Also einfach so der Italiener ums Eck zu Hause, ne? Der gut bodenständig, war echt gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Und ein Restaurant namens Beach House. Ich habe am Anfang gedacht, gut, ich guck's mir halt mal an. Die Speisekarte hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil es für mich kein klarer Stil war.
Ich kenne es ja nicht, vom Namen her könnte ich jetzt auch nicht.
Ja, es ist auch relativ neutral gelassen. Was natürlich eine Besonderheit ist, du hast also einen Service am Platz, gar keine Frage, auf der Karte, aber du hast sowohl ein Vorspeisen- als auch nochmal ein Dessert-Buffet, wo du quasi zusätzlich zu dem, was du an Vorspeisen oder Desserts bestellen kannst, trotzdem dir nochmal sozusagen was holen kannst. Das erste fand ich schon mal gut. Und es ist kein, ich sag mal, Durchgangsrestaurant. Also ich weiß nicht, ob du es zumindest mal auf Fotos gesehen hast, wenn du halt auf Nova oder Cosma oder Prima oder Perla, wie sie alle heißen, so die Restaurants wie French Kiss oder Oceans, die sind immer irgendwie an Laufwegen. Ne? Du hast also kein Restaurantgefühl, sondern du hast immer das Gefühl, du bist irgendwie so, ja, in so einem Durchgangsbereich. Was manchmal auch so ein bisschen Unruhe reinbringt. Ne? Also das ist jetzt nicht störend, aber das ist halt ein anderer Charakter. Und dieses Beach House hat halt wirklich nur einen Eingang und dann ist es ein abgeschlossener Bereich. Das heißt, du hast keinen Durchgangsverkehr. Klar, kommen, gehen Gäste, es sind Servicepersonal da, die hin und her laufen, gar keine Frage. Aber es ist ein ganz anderer Charakter, ein ganz anderes Gefühl. Es ist mehr Restaurant. Also wirklich dieses, wie man es von zu Hause kennt. Ne? Also du hast halt einen Raum. Die Karte an sich, ja, ich tue mir auch jetzt im Nachgang schwer, sie zu beschreiben. Also vielleicht mal, was hatte ich? Ich hatte geschmorte Ochsenbäckchen mit Macaroni, also Mac and Cheese Macaroni, die getrüffelt waren. So.
What?
Ja, erstmal eine schräge Kombi, so geschmorte Ochsenbäckchen mit so einer starken Rotweinsoße, die echt super war. Das Ochsenbäckchen, das war ein Traum. Und ich habe es gewagt, die Pasta zu bestellen, obwohl ich keinen Trüffel mag. Ich bin kein Trüffelfreund. Gott sei Dank war das nur ein Hauch von, es war echt gut. Aber ja, eine Kombination, ich dachte, okay. Es gibt, also ja, also sie haben die Karte so ein bisschen nach Ländern. Also mein Mac and Cheese mit Ochsenbäckchen hieß, das Gericht hieß Miami. Also sollte irgendwie, ja, amerikanisch angehaucht. Gut, kann man bei Mac and Cheese noch irgendwo nachvollziehen, bei den Ochsenbäckchen weiß ich nicht. Du kriegst aber auch asiatisch angehauchte Sachen. Du kriegst so ein bisschen, also eine bunte Mischung von allem.
Die Karte ist so ein bisschen Fusion.
Ja, so ein bisschen. So. Ja. Also zum Nachtisch Churros mit, ne, Klassiker, mit Schokosoße, aber dann hat die Schokosoße halt irgendwie so diesen Chili-Touch mit drin oder wie auch immer. Also so ein bisschen abgewandelt.
Bisschen Fusion-mäßig.
Und am Ende, obwohl ich am Anfang kritisch war, habe ich dann echt noch einen zweiten Besuch nochmal gemacht, weil ich fand es echt gut. Hat mir echt gut gefallen. Ist aber, glaube ich, ein Restaurant, das jetzt nicht so Mainstream ist. Also ich glaube, dass die anderen Restaurants sind durchaus gängiger, aber
da muss man sich natürlich auch dran trauen an solche, ja, an solche Geschichten.
Absolut. Ja. Und ich habe in einigen Foren dann auch von Leuten gelesen, wie ist denn das da so und so weiter. Also die Leute sind da schon so ein bisschen kritisch, aber also ich, auch für die Einrichtung ist natürlich sehr, sehr, also viel weiß-blau. Ich habe zu einer Tischnachbarin gesagt, naja, man könnte auch locker guten Griechen draus machen, also weil es wird so jetzt da irgendwie eine griechische Karte, es wird auch vom Ambiente super gut passen, ne? Also ist wirklich toll gemacht. Hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Und diese Änderung, also sprich anderes Pooldeck und die beiden Restaurants, das sind ja die großen Änderungen, sage ich mal. Ne? Also geben dem Schiff.
Tut der Sache echt, gut.
Tut der Sache gut. Ja, definitiv. Mhm. Ne? Also hat dem Schiff definitiv gut getan. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, jetzt nehme ich eins vorweg, weil nach der Reise ist ja vor der Reise, ich habe es direkt wieder gebucht. Ne? Also ich werde im April nochmal auf die Cosma gehen und nochmal eine Kanarentour machen. Dieses Mal mit der Familie, aber nicht die klassische Kanarentour, sondern wir machen die Transreise, die dann uns in Barcelona wieder quasi auswirft. Das heißt, wir machen die letzte Tour der Cosma für dieses Jahr, also für dieses Frühjahr auf den Kanaren und fahren dann eben weiter bis Barcelona noch. Also nicht nur Barcelona, sondern haben dann auch noch Cadiz und jetzt muss ich gerade überlegen. Komme ich gerade nicht drauf. Also noch ein Hafen in Südspanien auf dem Weg nach Barcelona. Und ich wäre es jetzt die Nova gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Aber so, war gut. Genau, also dann den Tag in Fuerteventura verbracht, jetzt mit dem Schiff mir anzugucken und hat mir echt gut gefallen. Dann war auch schon der nächste Tag Lanzarote. Du hast gerade über Lanzarote gesprochen. Das ist natürlich schon echt nochmal eine andere Insel. Ne? Also das ist
komplett.
Viel schwarzes Lavagestein, aber halt auch viel Grün zwischendrin, also schon anders. Jetzt hatte ich das Pech, ich hatte ursprünglich einen Mietwagen gebucht. Wetter war aber an dem Tag ja jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie Lust hatte, groß über die Insel zu fahren, zumal ich eben auch die ganzen, sag ich mal, Sehenswürdigkeiten, und das ist sicherlich der Unterschied schon zu Fuerteventura. Es gibt auf Lanzarote natürlich einiges an Sehenswürdigkeiten. Beim letzten Besuch schon kannte. Deswegen wurde es an dem Tag erstmal nur ein Besuch in der Innenstadt. Wobei ich jetzt an der Gelegenheit.
Arrecife.
Zu Fuß reingelaufen bei bewölktem Wetter. Ich meine, das konnte man zu Fuß trotzdem relativ gut machen. Ja, ist jetzt wahrscheinlich keine Stadt, die man gesehen haben muss. Ich meine, es war Ebbe, das heißt, diese kleine Lagune, die so in der Innenstadt ist, die war halt auch quasi trockengelegt, es war bewölkt. Bei Sonnenschein mag es ein bisschen besser sein. Und ich bin dann bis zu dem Stadtstrand gelaufen, der halt aufgrund der Ebbe auch nicht wirklich einlud, weil ich meine, der Strand an sich sah schön aus und wenn das Wasser quasi Flut hast, dann ist er sicherlich auch schön zum Baden. So war halt da, wo das Wasser normalerweise wäre, viel Felsen, viel Matsch und Schlamm. Also war halt nicht so einladend. Bei schönem Wetter und Flut kann man da auch gut mal, wenn man jetzt nicht groß was machen möchte, hinlaufen. So eine halbe, dreiviertel Stunde läuft man, glaube ich, schon. Und dann einfach an den Strand da gehen. Nein, aber sonst, ich meine, Lanzarote, ich meine, wenn ein Name für Lanzarote steht, dann ist es halt Manrique, ne? Also der Manrique, bekannte Künstler. Und ich meine, da gibt es ja genug Dinge, die man wirklich angucken kann. Von seinem zum
sein Haus?
Sein Haus, ja. Ich war jetzt gerade eben in diesen, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also es ist ja kein Haus, also es gibt diesen Lavatunnel, Cameos del Agua, ne? Also
genau.
Diesen Lavatunnel, der quasi ja von der Natur geformt worden ist, in die er ja diesen Konzertsaal mit reingebaut hat und diese kleine Grotte, die es gibt mit diesen Krebsen, die sonst eigentlich nur in einer Tiefe von, glaube ich, 2000 Metern im Ozean leben und diesem, ja, dieser Lagune, diesem Pool, es ist ja am Ende ist es ein Pool, der halt wirklich traumhaft aussieht, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, wirklich so weiß, ganz eine flache, weiche Formen und also nicht so einen klassischen in dem Pool. Ein
Vulkangestein,
ja. Ja. Ne, also,
innen hat er ja noch ein paar Wohnräume rein,
genau.
Quasi gebaut, mehr oder weniger in diese natürlichen Höhlen und so, ja.
Genau, also ganz, ganz toll, ganz faszinierend. Und ich war da als kleines Kind schon mal und diese Faszination, deswegen wollte ich unbedingt auch nochmal hin, die blieb damals wirklich gleich. Ne? Also wirklich, ja, ist toll gemacht. Wobei,
ich war vor ein paar Jahren auch mal da.
Ja, wobei ich jedem empfehle, der da, also generell kann man, glaube ich, für die Kanaren sagen, ist ein Mietwagen eine gute Idee. Wenn man als Familie unterwegs ist, ja, würde ich, glaube ich, keinem empfehlen, jetzt die Ausflüge über das Schiff zu buchen. Denn wenn man jetzt irgendwie 3-4 Personen ist, da ist der Mietwagen eigentlich immer die günstigere Alternative oder fast immer die günstigere, mit 4 Personen auf jeden Fall. Und man ist viel, viel, viel flexibler. Wichtig ist, glaube ich, nur jetzt gerade bei Cameos del Agua relativ früh da zu sein, weil sonst natürlich die ganzen Busgruppen kommen, die halt dann einfach den Charakter dieses ganzen Ortes so ein bisschen wieder. Also ich war froh, dass wir damals auch früh da waren und wirklich mit zu den ersten Besuchern zählten, weil dann hast du einfach viel mehr zu genießen an der Stelle.
Es lohnt sich auch aus dem Grund schon, weil man über die Straße rüber gibt es nämlich noch gleich die nächste Sehenswürdigkeit. Die, kennst du die Lava-Höhlen, Cuevas de los Verdes?
Ja, war ich damals jetzt nicht drin, aber ja.
Die sind quasi gerade die Straße rüber, da geht es dann quasi in so ein Höhlensystem, wo man durchlaufen kann, Lava-Höhlen. Und auch das empfiehlt sich, gerade wenn man Kinder dabei hat, diese durch so eine Höhle mit durch, mit seine Führung. Innen gibt es da auch einen Konzertsaal übrigens, wo dann auch Konzerte gespielt werden, klassische, oder wo auch mal eine Messe stattfindet oder sowas. Das ist wahnsinnig interessant, also kann man auch empfehlen.
Ja.
Das gleich mitzunehmen, wenn man gleich
in der Ecke schon ist, genau. Also das
gibt's übrigens auch Kombi-Eintrittstickets.
Genau, also es gibt einen Anbieter, ich müsste jetzt gerade mal gucken, wie er heißt, aber da kann man quasi für die klassischen Sehenswürdigkeiten überall die Eintrittskarten auch im Doppel-Dreier-Pack oder wie immer kaufen für verschiedene und dann auch so ein bisschen was sparen. Wo ich gerade beim Frühdasein, also auch wer zum Beispiel den Nationalpark Timanfaya angucken möchte mit dem Auto, auch da die Empfehlung, definitiv früh da sein, weil sonst wirklich auf der Straße dann schon wirklich Schlangen entstehen.
Da fährt ja auch fast jeder hin.
Ja, natürlich, ja eben. Wobei ich mich bewusst jetzt gegen den Nationalpark entschieden habe, weil man ja dann dort nicht auf eigene Faust durchfahren kann, sondern man muss ja zwangsweise in den Bus umsteigen, der halt nur an manchen Stellen hält. Und das war jetzt nicht so, was ich wollte. Ne? Also ich wäre dann gerne.
Man muss ein bisschen Zeit mitbringen für die ganze Geschichte, wenn man in Timanfaya will. Also auch das geht nicht immer gleich. Dann gibt es ja noch diese, wo sie einem zeigen, dass schon 10 Meter unten unter der Erde, dass da schon richtig heiß ist.
Ja, da wird dann Wasser reingekippt in so ein Erdloch und plötzlich kommt eine Fontäne raus und so weiter. Ne? Ja, also,
Und da gibt es noch die Bustour und so weiter. Also man muss schon ein bisschen Zeit mitnehmen,
definitiv, dass
man das alles dann auch gesehen hat.
Genau. Genau. Wenn man aber schon so im Norden, wo wir eben ja quasi gedanklich waren, ist, gibt es noch einen wunderschönen Aussichtspunkt, den Mirador del Rio, auch von Manrique Design geplant, gebaut oder wie auch immer. Wenn man nicht das Pech hat, wie ich beim ersten Mal, dass die Wolken so tief hängen, dass man quasi über der Wolkenschicht hängt.
Ja, hattest du das auch? Das hatten wir das letzte Mal auch, als wir da waren. Ja, leider, ja.
Aber es war schön, weil so wirklich, also man fährt dann wirklich diesen Berg hoch und fährt im Auto durch die Wolken durch, ja. Also wirklich, die Wolken ziehen an einem Auto vorbei. Das war schon auch cool. Also wenn man keine Wolken hat, hat man halt einen wunderschönen Blick auf die Nachbarinsel La Graciosa. Und
ist da auch übrigens ein Restaurant drin?
Ja.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Richtig ist es. Genau. Ja. Also, Lanzarote.
Auf dem Rückweg empfiehlt es sich dann, durch das Weingebiet zu fahren, wo der lanzarotinische Wein angebaut wird. und da in eine Bodega zu gehen, eine kleine Verkostung zu machen.
Das habe ich jetzt noch, okay, mir war nicht bewusst, dass das Lanzarote da für Wein, okay.
Oh, doch, der lanzarotinische Wein ist
okay.
Der ist super.
Jetzt, ich hätte, also okay, weil ich habe auch noch nie da irgendwie groß irgendwie Weinberge. Also ja, es gibt das Tal der 1000 Palmen oder so, ne? Aber Palmen und so
auch,
weiter.
Ja,
auch in der Ecke.
Du kennst den hast du das noch nicht gesehen, so Bilder von den, also der Wein wird angebaut in Lavalöchern, mehr oder weniger. Da steht dann eine Rebe drin. Und dann gibt es da wirklich tausende
Reben. Ich habe ein Bild vor dem Kopf, wo also aus Stein so halbrunde kleine, wie nenne ich das, Mäuerchen sind. Immer
so halbrunde, so, die sind, dass sie windgeschützt sind und das Lavagestein, die Krume quasi, ist wie so eine Hydrokultur und sammelt quasi nachts den Tau und den Regen, der so ein bisschen Regen, der da kommt. Deswegen können da Weinreben wachsen. Und der lanzarotinische Wein, der ist ja auch wahnsinnig berühmt. Also der ist auch sehr, sehr begehrt und schmeckt wunderbar.
Wird ja gut, er kriegt sehr viel Sonne. Ne? Ich meine, ich habe das
lohnt
Bild
sich wirklich.
Von meinem geistigen Auge, diese halbrunden kleinen Mäuerchen aus Lavastein. Mir war nicht bewusst, dass da quasi wirklich Wein, ich habe da Pflanzen gesehen, aber dass das Wein ist, okay, und das ist ja, also auf jeden Fall Lanzarote, definitiv ein Ort, wo man viel, viel sehen kann. Wie gesagt, es ist jetzt auch keine typische Insel für ich sag mal, den klassischen Strandurlaub, wobei ich es jetzt bei der nächsten Reise, und ich werde berichten, dann doch mal gucke. Ich habe lange recherchiert, mal nach Stränden und so weiter. Also wir werden dann auf Lanzarote im April dann doch mal nach Stränden Ausschau halten, einfach damit der Kleine auch seinen Spaß hat. Am Ende, wie gesagt, die Sehenswürdigkeiten super. Innenstadt würde ich wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal nicht mehr empfehlen. Also Arrecife selbst. Macht lieber einen schönen Ausflug. Egal wohin, da gibt es genug Möglichkeiten, das zu sehen. So. Ja, dann ging es natürlich Schlag auf Schlag weiter. Nächster Stop, Gran Canaria, war ja sozusagen der Grund, warum ich auf Teneriffa gestartet bin, weil natürlich Gran Canaria, die Dünen ziehen sich irgendwie durch die Reise durch, von Maspalomas. So. Da habe ich mich dafür entschieden, den Mietwagen direkt wieder zu canceln, denn bei AIDA gab es einen super günstigen Transfer und die Fahrzeit war schon knapp eine Stunde für, ich glaube, roundabout 15 Euro waren es. Mit 3,5 Stunden Aufenthalt, weil ich dachte, komm, das reicht. Und für 15 Euro, da kriege ich den Mietwagen nicht bezahlt und nicht getankt. Das mache ich. Und das war echt schön, weil diese Dünenlandschaft und natürlich habt nicht alles gesehen, aber das war schon, das war schon ein schöner Urlaubstag, ne? Mal 3,5 Stunden da schön am Strand liegen. Da hast du
auch einen Strandtag eingelegt, ne?
Ja, und da war ich sehr erstaunt. Ich meine, da gibt's ja verschiedene Buden, wo du halt dann auch so liegen und Sonnenschirme leihen kannst. Und ich bin das Preisniveau aus Südfrankreich gewohnt, wo du halt mal für einen Sonnenschirm und eine Liege oder zwei Liegen mal eben 30 Euro loswerden kannst. Und dann sagte der wirklich, die Liege 2,50 und der Schirm 2,50.
Ja, top.
Also, da dachte ich mir, gut, da brauche ich nicht drüber nachzudenken. Für 5 Euro Schirm und Liege gekauft. Ne? Also, das war super. Nein, es war auch ein super sonniger Tag.
Wie gut
also,
kennst du denn Gran Canaria sonst? Warst du das erste Mal so mit auf der Insel?
Ja,
oder kennst du die Insel doch noch ein bisschen
besser? Nee, gar nicht, weil ich beim letzten Aufenthalt eben in Gran Canaria zugestiegen bin. Und weil ich eben jetzt den AIDA-Ausflug gebucht habe, außer dem Transfer in den Süden, nicht die Zeit hatte, noch mehr anzugucken.
Ja, weil dann muss ich dir natürlich sagen, ich war ja letztes Jahr auf Gran Canaria auf einer Inforeise, wo ich dann auch mir quasi die Insel ein bisschen besser anschauen konnte, weil ich kannte von Gran Canaria, wie du eben, habe ich auch mal von mein Schiff aus den Transfer nach Maspalomas und ein bisschen Strandausflug gemacht. Ja, habe ich nämlich genauso und ansonsten kannte ich Gran Canaria nicht. Und ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, diese Insel mal kennenzulernen. Ja. Und wir haben einen ganz, ganz tollen Ausflug bekommen. Und Gran Canaria ist zweigeteilt. Man kennt diesen Süden mit den Dings. Und da muss ja, wenn
die Touristenhochburg, ne?
Die Maspalomas und so, das ist ein bisschen die Touristenhochburg. Und es wirkt auch ein bisschen wie auf Fuerteventura von der Art her. Das ist ein bisschen karger, es ist ein bisschen hügelig und so weiter. Aber wenn du jetzt in den Norden fährst, dann wird Gran Canaria immer grüner. Das wird nahezu wie Teneriffa so grün von der Flora und her, ja, und es wird auch deutlich hügeliger, eher wie Teneriffa, ja. Da gibt es wunderschöne grüne Wälder und grüne Berge. Dann gibt es auch so Aussichtspunkte wie den Pico de las Nieves. Ja, da sieht man dann in so eine in so einen Vulkankrater rein und auch da wird toller Wein angebaut übrigens. Ich hab's halt irgendwie mir mal. aber empfiehlt sich jedem, der auf Gran Canaria ist, auch da mal hinzufahren, nicht nur im Süden zu bleiben.
Okay, oder aber auch, sind dann da, also Auto jetzt wirklich, also mit dem Auto Ausflüge hinzufahren, oder gibt es da auch Hotels, wenn du schon auf einer Inforeise warst?
Da gibt's auch Hotels, da gibt es zum Beispiel auch so in Frankreich, ich weiß nicht, ob du das vom spanischen Festland oder von Portugal kennst, diese Paradores, diese sind keine Jugendherbergen, es sind Hotels, die betrieben werden in alten Schlössern, in alten Burgen, in alten Gebäuden vom spanischen Staat aus. Die sind sogar relativ erschwinglich.
Okay.
Da kann man sehr, sehr gut essen. Und auch auf Gran Canaria gibt es ein ganz, ganz tolles Paradores mit Aussicht und so weiter. Muss man mal googeln.
Kann das ich nur empfehlen.
Ist großartig, ja. Also wirklich großartig. Und auch da gibt es wirklich ganz, ganz tolle kleine Dörfer, wo man nur empfehlen kann, da mal hinzugehen und das sich anzuschauen, mal durch die Dörfer zu schlendern. Lohnt sich nicht nur den Süden anzuschauen, sondern auch tatsächlich da hochzufahren.
Also ich habe jetzt mal hier diese, habe jetzt mal nach Paradores in Spanien gegoogelt. Da gibt es ja wirklich, also
unzählige. Sind immer zu empfehlen. Diese Paradores sind super. Ja,
die sehen also super aus und jetzt aber jetzt preislich? Also wo muss ich da, ist das anzusiedeln? Also
ich müsste jetzt auch googeln.
Ja, aber reden wir so von drei, vier Sterne.
Nicht von, ja, definitiv.
Okay.
3-4-Sterne-Hotel, so die normale, also wirklich gute Ecke, aber auch preis-leistungsmäßig immer sehr, sehr gut.
Und das sieht super aus auf jeden Fall.
Essen gibt auch immer sehr, sehr gute, auch sehr, sehr landestypisch und vor allem auch regionales Essen. Ja, da. Wir legen da sehr viel Wert auch auf dann.
Das muss ich mir mal, ich habe es mir direkt hier aufgeschrieben, das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Wieder was gelernt für heute. Nee, bei Gran Canaria, ja, sie macht nicht den gleichen kargen Eindruck wie die anderen Inseln bisher. Da sind wir wieder an dem Punkt. Also ich habe mir jetzt ja mal wirklich diese Paradores hier angeguckt. Das sind ja wirklich teilweise Gebäude oder Ziele. Tolle, ja, wie soll ich es nennen? Ja. Also Wahnsinn. Ja, und auch wirklich teilweise wirklich, ja, so wie du schon sagst, Schlösser, Burgen, wie auch immer, da wäre der Klassiker irgendwie das 5-Sterne-Plus-Luxushotel reinzubauen und also das finde ich
echt. Ja, also da hängt auch, man muss das auch wissen, da hängt auch keine Hotelkette oder irgendwas dahinter, sondern das ist der spanische Staat, der da einfach Hotels betreibt. Und die bezahlen natürlich die Instandhaltung von den alten Gebäuden und von den Denkmälern, denkmalgeschützten Sachen, die bezahlen die einfach über diese Geschichte.
Naja, die sind einfach reinbauen, dann sinnvoll einfach genutzt, auch diese Gebäude.
Das ist eine super Idee. Aber also nur ich finde das klasse. Gibt es sowohl in Spanien als auch in Portugal, ja.
Also ich habe hier jetzt schon ein, zwei entdeckt, die werde ich mir auf jeden Fall bookmarken, egal wo die liegen. Das ist allein schon von der Atmosphäre her traumhaft.
Ja, ja, super, ja, ja. Super.
Also danke für den Tipp, der ist hier direkt gebookmarkt. So. Na,
dafür machen wir nur einen Podcast.
So, Gran Canaria, ja, also wie gesagt, ich war dann natürlich auch wieder früh auf dem Schiff zurück, sodass der Nachmittag noch ein bisschen blieb. Ich habe mir aber dann gespart, noch in die Stadt reinzugehen, weil der nächste Tag wäre Seetag gewesen mit dem Ziel Madeira. Und kaum auf dem Schiff kam eine Durchsage unseres Kapitäns, dass der Hafen Madeira gestrichen wird. Weil zu dem Zeitpunkt über den Azoren ein riesiges Sturmtief lag, dessen Ausläufer, und ich muss gestehen, ich hatte schon die Tage vorher immer wieder das Wetterradar angeguckt, da war wirklich, also für Madeira war vorhergesagt wirklich einmal Regen am Tag und zwar den ganzen Tag. Und wir reden nicht von 5 Tropfen, sondern das waren also wirklich literweise. Und ich hatte für Madeira mir eigentlich echt, und da ging die meiste Zeit meiner Planung für diese Reise drauf, 3 wundervolle Routen mir rausgesucht, um mit dem Mietwagen wirklich mal quer über die Insel. Also wirklich 3 echt, wo ich mir vor Ort entscheiden wollte, was ich mache. 3 echt gut vorbereitete Touren, die mich den ganzen Tag da über die Insel gejagt hätten. Und dann hieß es, ja, nee, Madeira fällt aus. Wir fahren nach La Palma.
Auch schön.
Machen also einen Seetag, La Palma, und dann den Seetag wieder zurück. Und die Durchsage war kaum zu Ende und ich habe versucht, sofort einen Mietwagen für La Palma zu bekommen. Am Hafen keine Chance.
Brauchst du nicht.
Keine Chance.
Brauchst du auch nicht.
Naja, ich dachte erstmal, ja, gleich, aber mein Gedanke war erstmal Mietwagen haben. Ja, also storniert ist er im Zweifelsfall schnell. Und ich habe dann auch bei Sika angerufen und sagte, hier am Flughafen habt ihr ja Wagen, ist da irgendwie eine Chance, die an den Hafen zu kriegen? Nee. Also da ist man ganz relaxed, spanisch, nur zum Motto, oh, nee, lass mal. Wir machen das nicht, ja. Ich habe ihn am Ende auch nicht gebraucht. Ne? Also,
man muss übrigens auch dazu sagen, für die Leute, die jetzt noch nicht auf dem Kanal, vielleicht waren uns jetzt hier zuhören, dürft ihr auch einige geben. La Palma ist jetzt eine von den Inseln, die touristisch nicht so krass erschlossen sind. Da muss man auch von Teneriffa mit der Fähre rüberfahren. Die haben keinen großen internationalen Flughafen, wo man jetzt direkt hinfliegen könnte. Eigentlich genauso wie La Gomera. Und La Palma ist noch ein bisschen verschlafener als jetzt zum Beispiel Gomera mit seinen ganzen Auswanderern und Aussteigern. Da kommen ab und zu mal ein paar Kreuzfahrtschiffe hin auf ihren Kanarentouren, aber auch nicht auf jeder. Und das merkt man der Insel auch Gott sei Dank noch an. Deswegen liebe ich La Palma.
Wobei ich
deswegen
sagen muss,
weiß ich auch, was ich hier
also, habe ich gerade auch gefragt. Ich habe den Mietwagen dann auch nicht gebraucht, weil, komme ich gleich zu, die Innenstadt wirklich traumhaft war. Aber nein, aber wo du gerade sagst, nicht so erschlossen. Ja, ich meine, natürlich hat AIDA ganz kurzfristig auch ein Ausflugsprogramm zusammengestrickt, weil natürlich die kleineren Schiffe, die die Kanaren-Touren fahren, immer wieder mal schon in La Palma halten und deswegen natürlich grundsätzlich eine Infrastruktur da ist, wobei eigentlich 95% der Ausflüge wirklich auf Natur und also Landschaft sich fokussiert haben. Aber dafür, dass die Insel eigentlich nicht so touristisch erschlossen ist, muss ich sagen, also wir waren mit der AIDA Cosma das größte Schiff nach der Bruttoraumzahl, das jemals in La Palma angelegt hat. Wir haben die Freedom of the Seas vom Thron gestoßen. Also, dass das Schiff in dieser Größenordnung da war, ist also wirklich, und die Freedom of the Seas ist nochmal ein Ticken kleiner, deutlich kleiner, schon sehr erstaunlich. Wobei ich sagen muss, es gab wegen Infrastruktur, es gab ein Hafenterminal, das ich auf anderen kanarischen Inseln so nicht gesehen habe. Es gab eine Touristeninfo direkt am Ausgang des Hafens. Also, das war schon von der Infrastruktur her auf Kreuzfahrten, muss ich sagen, gut ausgelegt. Und ich habe dann einfach auch ganz früh morgens gleich raus in die Innenstadt rein. Und das ist so eine schöne alte Innenstadt. Also tolle Häuser. Und im Prinzip alle Sehenswürdigkeiten sind an einer Straße aufgereiht. Man geht mal links, mal rechts. Aber wenn man wirklich sich einfach diese Zeit für diesen Spaziergang hinnimmt durch die Hauptstraße und dann an der Küste wieder zurückläuft, hat man im Prinzip wirklich ganz, ganz viel gesehen. Und das war toll, ne? Also wirklich, ich habe da so, so viele Bilder gemacht.
Hast du auch den Berg hoch in das Fort?
Nee, das Berg hoch nicht. Es gab so eine, wie soll ich es nennen, Festungsruine, die aber Richtung Meerseite war. Und nein, aber es war wirklich, also tolle Häuser, tolle Atmosphäre und
da gibt ein großartiges Museum in der Stadt drin, wo quasi so ein Schiff.
Der Schiffsnachbau. Genau.
Der Schiffsnachbau ist ein Kolumbus-Schiff.
Ich weiß nicht genau
was, aber so diese Größe ungefähr. Und da ist ein Museum drin. Das kostet auch wirklich gar nicht viel Geld und ist ein großartiges Museum, wo man mal.
Das hatte noch zu. Also ich war wirklich sehr früh da.
Ich war schon drin, ja.
Aber ich war erstaunt, wo du gerade sagst, dieses Schiff. Ja, ich meine, das war auch sehr beeindruckend. Mit was für im Verhältnis kleinen Schiffen man damals über die Weltmeere gesegelt ist. Ne? Das ist ja wirklich nicht groß. Ne? Also,
ja, von außen, aber guck mal rein, wie viel Platz da drin ist. Das ist gigantisch. Ja? Da schnackelst du, da denke ich, mal noch einen Raum, noch mal.
Ja, groß. Aber von außen macht das nicht so den riesigen Eindruck.
Von außen macht das nicht viel her. Da denkst du schon so ein besseres Spielschiff auf einem Kinderspielplatz.
Ja? Ungefähr, ja.
Denkt man wirklich. Und dann geht man da rein und von einem Raum in den nächsten, siehst du erst mal, wie viel Raum von so wenig Schiff eigentlich umgeben wird. Ja?
Das ist ein schönes Stichwort. Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Einschwenker.
Und jetzt unser Seemannsgang.
weil das Stichwort Raum passt gerade so gut hier rein. Das musste ich jetzt machen. Und dann geht es hinterher auch wieder weiter. Nein, ich hatte ja eben schon gesagt, das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals angelegt und so weiter, Bruttoraumzahl war das Stichwort. Und deswegen, und weil du gerade Raum gesagt hast, ist heute mein Seemannsgarn die Bruttoraumzahl. Sehr schön. Mhm. Weil auch der Kapitän sie während der nautischen Fragestunde nämlich auch ansprach. Und man kennt vielleicht, oder diejenigen, die sich mit dem Thema Schiffe und so ein bisschen beschäftigen, früher gab es die Bruttoregistertonne. Mhm. Und dann hatte man immer, also ich nehme mich da jetzt nicht aus, bei Tonne denke ich irgendwie an Gewicht. Ne? Also was wiegt das Schiff? Und musste während der nautischen Fragestunde lernen, dass das Schiffsgewicht mit der Bruttoregistertonne oder jetzt dem neuen Wert Bruttoraumzahl so gar nichts zu tun hat. Mhm. Jetzt müsste ich lügen, ich habe es leider nicht bei Wikipedia mehr gefunden, aber ich glaube, das Schiffsgewicht waren immer der 70.000 Tonnen, ich glaube 70.000 Tonnen waren es, und ist weit entfernt von einer Bruttoraumzahl bei AIDA Cosma von 183.000 und ein paar zerquetschten. Diese dimensionslose Zahl der Bruttoraumzahl, nachdem man ja die Schiffsgröße oder es ist eine Zahl, nachdem man die Schiffsgröße quasi einordnen kann, und die ja auch relevant ist für irgendwelche Gebühren für Hafennutzung oder Kanaldurchfahrten und Lotsenkosten und so weiter und so fort, ist im Prinzip, und das ist eine komplexe Formel, die ich jetzt jedem hier erspare, ein Indikator für den Inhalt aller geschlossenen Räume auf dem Schiff. Also das ist eigentlich eine Volumenzahl, wenn man es so möchte, die eben über verschiedene Faktoren noch berechnet wird. Und am Ende hast du damit eigentlich eher ein Volumenmaß als ein Gewichtsmaß. Genau. Deswegen die Bruttoraumzahl als
Früher hat man ja die Bruttoregistertonne, war das so? Ich weiß nicht, hast du das hast du das jetzt nachgeschlagen oder so? War das nicht die Verdrängung des Wassers? Also wie viel Wasser?
Nee, das hatte ich auch gedacht, aber das würde ja dem Gewicht des Schiffes entsprechen. Da sind wir wieder bei den Eder Kosmos 70.000 Tonnen. Nee, es hatte eben auch die Bruttoregistertonne hatte nichts mit Gewicht zu tun. Ne? Also,
ich hab's jetzt bei Wikipedia mal aufgemacht, um da hier Klarheit zu machen. Ja? Die Bruttoregistertonne war eine veraltete Maßeinheit bei Seeschiffen, die den wirtschaftlich nutzbaren Rauminhalt des Schiffes beschrieb.
Also auch wieder Raumvolumen und Tonne ist eigentlich total. Es ist eigentlich irreführend.
Eine Bruttoregistertonne waren genau 100 Kubikfuß.
Ja, gut, Fuß ist
2,83 Kubikmeter.
Okay, also naja, am Ende ist halt wirklich relevant Laderäume, wirklich
Laderaummaß.
Laderaummaß, genau. Und wie gesagt, ich erspare euch allen die Formel dafür. Ich habe es mir auch gar nicht in mein Skript reingeschrieben. Ich glaube, spannend ist aber nur, es ist einfach ein Maß für Volumen und nicht für Gewicht. Und ich glaube, mit so einer Zahl, ich finde es auch immer schwer, die irgendwie greifbar zu machen. Dann lese ich jetzt irgendwie AIDA Cosma 183.000 Bruttoregistertonnen, Freedom of the Seas, die eben zuvor das größte Schiff war. Bruttoraumzahl, genau, Entschuldigung. Mhm. 156.000, ja, es sind so ein bisschen ja, seelenlose Zahlen, die
ja, wenn du eins kennst und weißt, okay, das ist schon so groß und du weißt, das andere ist größer oder kleiner. Mehr weiß ich eigentlich da draußen nicht
abzuhalten. Ich meine, das ist ja eh schwer. Ich habe die Tage bei Facebook so ein schönes Bild gesehen, wo sie mal die 8, warum auch immer 8, also meistens macht man ja 10, größten Kreuzfahrtschiffe so mal grafisch untereinander gepackt haben. War ein schönes Bild. Aber die Frage ist ja, wonach misst du halt Größe? Ne? Nimmst du die Bruttoraumzahl? Machst du Personen- oder Passagierzahl? Machst du Länge, Breite? Also kannst es ja im Prinzip wirklich nach verschiedenen Faktoren bewerten und dann kommen auch vielleicht verschiedene Ergebnisse raus am Ende des Tages. Ja, also La Palma, genau, also fand ich super und auch wenn ich es noch so schade fand, dass Madeira ausgefallen ist, ich fand das wirklich ein guter Ersatz, wobei das haben an Bord nicht alle so gesehen und auch in den Facebook-Foren ging es da heiß her. Ja, also es wäre im Nachgang keine gute Idee gewesen, Madeira anzusteuern. Neben Wellen wären, glaube ich, irgendwie 10 Meter hoch gewesen und so weiter. Also ich glaube, keinem hätte der Landausflug Spaß gemacht, weil das, ja, braucht man nicht, ne? So schön die Insel.
Also wenn du mich jetzt fragst, La Palma auf in Schönwetter oder eine schlechte, also Schlechtwetterüberfahrt nach Madeira Und da vielleicht auch schlechtes Wetter, ja, dann La Palma.
Ja, zumal das Schöne war, also wir hatten ja dann quasi, das war der zweite Rekord sozusagen in dieser Reise, das war die kürzeste Kanarentour der AIDA Cosma überhaupt, weil natürlich der See, also die Strecke von Gran Canaria nach La Palma ist quasi, kannst einen Stein rüberwerfen gefühlt. Also der Seetag nach La Palma, es war eher ein See, Dümpeln. Gefühlt sind wir quasi vor Canaria gelegen, auch wenn kein Anker geworfen wurde, aber wir sind, glaube ich, man hätte gut nebenbei herlaufen können, ne? Also ganz gediegen. Hätte man vielleicht sogar das Schiff überholt, ne? Also du wärst wahrscheinlich zu Fuß schneller gewesen als das Schiff. Haben dadurch aber natürlich traumhaftes Wetter mitgenommen an dem Seetag und man konnte auf dem Sonnendeck liegen und einfach, ne, sich wirklich schön entspannen. Das wäre bei Wellen und Regen nicht so schön gewesen. Also deswegen die Entscheidung des Kapitäns, den Sonnenspot zu nutzen und La Palma anzusteuern, goldrichtig. Goldrichtig. Ja.
Fun Fact noch zu La Palma, weil man muss ja auch, ich will ja auch mal sehen, wenn man es gern macht. Nein, tatsächlich ein Fun Fact. Die Hauptstadt von La Palma heißt genauso wie die der Nachbarinsel Teneriffa. Sie heißen beide Santa Cruz.
Nur halt de La Palma, genau. Santa Cruz von La Palma. Ja. Genau. Ja, das ist in der Tat, muss man manchmal, das ist verwirrend, ja. Ja, gut. Der Seetag zurück war dann nicht ganz so sonnig wie der Seetag hin, leider. Da waren aber auch, dann kamen wirklich die Ausläufer eben dieses Azoren-Sturms auch dann wirklich so weit runter, auch schon auf die Kanarischen Inseln. Es war jetzt nicht stürmisch, aber es fing halt auch ein bisschen an zu regnen. Es war auch bewölkt. Also ja, da war das gute Wetter der vorherigen Tage, war dann so ein bisschen eingetrübt, aber nichtsdestotrotz war das wirklich, also für Januar, der ja wirklich jetzt zu den eher schlechteren Monaten, muss man ja sagen, eigentlich auf den Kanarischen Inseln, oder zu den, nein, schlechte gibt es ja nicht, aber zu den, sag ich mal, regenreicheren Monaten gehört, war das trotzdem, also ein super Wetter und Temperaturen um die 22 Grad, war also super angenehm. Ja, und dann war die Woche auf AIDA Cosma auch schon rum. Und es ging schon wieder nach Hause. Und Fazit war halt, und jetzt nehme ich quasi, das hatte ich vorhin schon nochmal vorweg, ich habe gesagt, AIDA Cosma, wir sehen uns wieder, ne? Und dass es aber so schnell geht, hätte ich in dem Moment auch nicht gedacht, aber gut. Ja. Nee, also Kanaren kann ich wirklich sagen, ist, wenn man im Winter eine Auszeit möchte und jetzt vielleicht nicht ganz den langen 6-Stunden-Flug in den Orient möchte, definitiv eine wunderbare Alternative. Für einen winterlichen Sommer sozusagen.
Ja, bisschen Sonne tanken und so,
ja.
Und wenn man nicht gerade in die Karibik will.
Ja. Also natürlich, also klar, Karibik geht natürlich auch, wobei da bist du halt dann schon wieder ein bisschen unterwegs.
Als wir letztens gesprochen haben und ich erzählt habe, auch wir hatten in der Karibik ein bisschen grenzwertiges Wetter. Ich weiß von jemand anderem, der eine Woche später war, die haben es dann auch erwischt, selbst auf den kleinen Antillen, dass da zum Teil Häfen ausgefallen sind, nicht angefahren wurden, umgeroutet wurde. Auch jetzt wieder wurde zum Beispiel in der Karibik umgeroutet, gerade heute gelesen, die aktuelle Reise von der, was war's? Mein Schiff 1 wurde, glaube ich, umgeroutet, laufen einige Häfen nicht an und
ja,
ich meine, das MSC ist Seaside,
ja. Ah, naja, ich meine,
habe ich heute gelesen.
Auch die Tour, jetzt muss ich überlegen, entweder die direkte Tour danach oder die 2 Wochen später, da ist Madeira auch ausgefallen und es wurde wieder auf La Palma angelegt. Ich sag mal, das ist halt das Thema Schiffsreise. Ja, man bucht eine Reise wegen der Ziele, ich meine, das sagen wir ja auch immer, man sollte halt, ne, also man muss aber halt auch damit leben können, wenn ein Ziel auch mal ausfällt und sei es auch noch so ein schönes Ziel, wie jetzt in dem Fall Madeira. Das kann halt passieren. Ja,
ne? Dazu. Aber wenn ich eine Reise natürlich wegen einem Ziel buche, dann ist es umso bitterer, wenn das nicht stattfindet. Da muss man also schon immer das Mindset drin haben, ja, es kann immer mal passieren, dass das dann halt doch nicht angelaufen wird. Ich meine, ich habe einige Häfen auf meiner Liste und dann sage ich, oh, muss ich halt nochmal dahin.
Sag mal so, ich wäre jetzt die Alternative gewesen, wir hätten einen weiteren Seetag eingelegt und wenn der dann auch noch vom Wetter, also wenn der sonnig gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, alles gut. Wenn dann der vielleicht eingelegte Seetag auch noch mit schlechtem Wetter gesegnet gewesen wäre, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich auch anders gesehen. Ne? So war halt wirklich Wetter top und die Alternative war top. ja, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass es passieren kann. Natürlich wünscht man das keinem und es soll auch nicht sein. Aber wenn es passiert, ja gut, dann passiert es halt, ne? Es ist halt einfach dann, that's life. Und ja.
Ich muss jetzt gerade auf Holz klopfen, weil da ich tatsächlich ja auch eine Kanarentour mache, zu Silvester dieses Jahr. Ja, ich bin ja auf der Mindshift Relax
auf Madeira. Ich wollte gerade sagen, also mit Silvesterfeuerwerk vor Madeira. Was ja genau, legendär ist, sein soll.
Ja, ja, das ist tatsächlich, da freue ich mich drauf. Und da hoffe ich natürlich, dass die Überfahrt von Kanaren hoch nach Madeira auch gut funktioniert. Weil tatsächlich, ich habe gerade noch gegoogelt, auch die Relax wird in La Palma anhalten. Oh. Aber wir werden natürlich den Rekord nicht brechen mit dem größten Schiff, weil die Cosma doch ein bisschen größer ist.
Ja. Nein, also aber ich habe gesagt, also im Prinzip, ich fände es, glaube ich, nicht schlecht, wenn, und vielleicht ist es ja auch jetzt mal ein schöner Test, dass die Cosma schon zwei oder jetzt vielleicht sogar schon dritte Mal angelegt hat in La Palma und man merkt, hey, das funktioniert doch ganz gut, Infrastruktur passt, Schiff passt in den Hafen rein, dass das vielleicht auch mal so ein bisschen eine Wechseltour werden kann. Ne? Einmal eine Woche Madeira, eine Woche La Palma, könnte eine schöne Alternative sein. Also
ja, absolut.
Von daher, ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde hier am Quatschen. Und die Woche ging genauso schnell rum wie jetzt die Stunde hier. Und ja, im Prinzip klare Empfehlung für die Kanaren. Ach so, eins wollte ich noch. Wir machen ja wenig Werbung hier und das ist ja auch okay so. Wer aber wirklich mal auf die Kanaren möchte, und ich habe ja wirklich manche Ziele heute nur so ganz grob angerissen, auf cruisekompass.de findet ihr zu allen Häfen, die ich heute hier genannt habe, natürlich noch ein paar detailliertere Informationen, was man wo wie machen kann und Ausflugstipps und auch die Links zu den Ticketanbietern, die eben für Lanzarote die Kombi-Tickets anbieten, den ich vorher nicht wusste, auf der Seite findet ihr ihn. Genau. Ja, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören wieder.
Bist du schon soweit fertig?
Ja, naja, also du hast noch was zu erzählen.
Ich habe noch ein bisschen was zu erzählen, ja.
Ach so,
ja. Die werfen ja ihre Schatten voraus.
Ja.
Also zum einen wollte ich nur mal sagen, also eigentlich schön, dass du uns heute von der Tour erzählt hast. Freut mich, weil ich fühle mich da wieder zurückversetzt zu meiner letzten Kanarentour und habe gedacht, oh Mensch, Kanaren muss doch mal wieder sein.
Ja.
Und ich freue mich dann auch auf die. Und vor allem müssen wir zwei unbedingt zusammen, wenn du zum ersten Mal auf die Mein Schiff gehst, muss ich da mit. Wir müssen das zusammen machen. In irgendeiner Form müssen wir da mal
ein bisschen finden. Ja.
Ja. Mal gucken. Aber als tatsächlich, es werfen große Sachen ihren Schatten voraus. Ich werde nächste Woche Sonntag auch live mit Live-Video auf meinem YouTube-Kanal und bei Facebook in meinen Gruppen von der Mein Schiff Relax berichten. Ja, die ersten,
du hast es ja vorhin Bilder schon erzählt. Videos,
genau, die ersten Bilder und Videos werde ich euch allen schicken und mal ein bisschen was zusammenschreiben und versuchen euch.
Ich beneide dich auch Einblick darum.
In das neue Schiff zu geben. Ja, ich habe jetzt tatsächlich gehört, der Matthias Mohr darf sogar noch etwas früher auf das Schiff. Da wird absteigen, wenn ich aufsteige. Da gibt es wohl noch eine Reise, die von Triest, Transferreise, wo sie jetzt von ihrem Liegehafen mit ihren Vorbereitungen von Triest nach Mallorca fahren. Da sind tatsächlich geladene Gäste noch an Bord, wo keine
normalen Gäste sind. Also noch exklusiver.
Noch exklusiver. Der Matthias Mohr darf da tatsächlich schon mit. Habe ich in einem Facebook-Post von ihm gelesen und ihm auch gleich beglückwünscht. Ja, auf jeden Fall werden da vielleicht noch Infos kommen, aber tatsächlich von mir auch Live-Videos und vielleicht machen wir einen kleinen Podcast von Bord.
Ja, also wenn dein Internet es zulässt und deine Zeit und überhaupt, ja, sehr gerne.
Tatsächlich, also ich hoffe drauf, ja, ich hoffe drauf, dass das funktioniert und ja, ansonsten wird natürlich noch ganz viel passieren dieses Jahr, glaube ich.
Das ist aber jetzt so ein Cliffhanger-Teaser.
Ja, natürlich Cliffhanger-Teaser. Du bist jetzt aktuell dann ja auch schon wieder auf dem Kanal unterwegs,
ja. Hast
dann was zu erzählen. Ich werde auch dann sicher was zu erzählen haben, wenn es dann so weitergeht. Und ja, und bestimmt laden wir uns auch noch ein paar schöne Internetgäste ein in der nächsten Zeit.
Also bleibt uns
gewogen.
Genau, also wenn es euch gefallen hat, sowieso immer wieder einschalten. Einschalten, das klingt so nach Radio von früher, ne? Aber wie soll man es sonst nennen? Ne? Streamt fleißig.
Gerne auch zweimal.
Gerne auch zweimal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder kommentiert auf Spotify. Ich würde sagen, habt schöne Reisen und bis zum nächsten Mal. Alle Mann von Bord.
Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Jetzt hast du es also wirklich so, dass du nicht auf Matthias Mohr treffen wirst.
Nein, leider. Ich hoffe, dass ich ihn mal treffe und mal ein bisschen mit ihm quatschen kann.
Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen.
Es werden sicher noch ein paar andere YouTuber und Content-Creator und Podcaster und vor allem auch Reisebürobetreiber und Bekannte aus dem ganzen Business da sein. Aber den ich kenne, werde ich mal versuchen anzusprechen, aber mal gucken, wer mir alles so über den Weg
geht. Aber es ist keine buchbare Reise.
Es ist eine buchbare Reise gewesen, aber nur sehr bedingt und sehr begrenzt. Also sind sicher nicht alle Kabinen offen. Es wird sicher maximal 50% Auslastung sein, wenn nicht weniger.
Um noch ein bisschen Testbetrieb sozusagen zu haben.
Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, die fahren da noch Testbetrieb. Wir sind auch vorgewarnt, dass es sein kann, dass wir uns nicht drüber aufregen sollen, wenn mal noch nicht alles klappt. Die Crew ist zwar voll im Training, aber klar, beim allerersten Mal funktioniert nicht immer alles. Und ich denke, es ist natürlich auch über Fasching. Ja? Wir sind am Rosenmontag, am Seetag. Das wird bestimmt mit lauter Touristikern, das kann nur lustig werden.
Ja, wobei ich witzigerweise, ich bin jetzt nicht so der Karnevalist, muss ich gestehen, fairerweise, aber in vielen Foren tauchte die letzte Woche die Frage auf, man nehmt ihr eigentlich, wenn ihr über Fasching auf dem Board seid, Kostüme mit? Und da kam ganz oft, ja klar, natürlich und überhaupt, also scheinbar ist auf Kreuzfahrtschiffen an Karneval auch was los.
Oh, das wäre mal ein Thema. Du hast heute nämlich noch gar nicht gesagt, was in unser Linksmuseum, in unser Themenblock, ja. Es wäre mal ein Thema, tatsächlich, so kleine Sachen während speziellen Tagen an Bord, wie jetzt zum Beispiel die Kostüme an Fasching oder bei Geburtstagen gibt es ja so gerade im amerikanischen Bereich die Tradition, dass man die Tür schmückt von dem.
Das sehe ich immer wieder auf Facebook-Fotos.
Hast du das mal gesehen? Ja, dass dann Türen verziert werden mit Magneten und
also
mit
quasi als Titel unserer Folge Rituale auf Kreuzfahrtschiffen.
Zum Beispiel sowas, ja.
Da müssen wir mal ein bisschen sammeln.
Und jetzt muss ich mir tatsächlich überlegen,
oder wie die Enten, die versteckt werden irgendwo, ne? Also lauter so Geschichten.
Und ich muss mir jetzt mal überlegen, ob ich ein Kostüm mitnehme. Ich glaube, ich nehme meine Kapitänsmütze mit und irgendein T-Shirt. Ja, mal schauen. Aber ich werde Fotos online stellen in meinem Instagram.
Ne? Ich bitte darum, ja. Ja, dann, falls wir uns vorher nicht mehr hören, viel Spaß, würde ich sagen. Dann.
Bye-bye.
Dann war's das für heute. Bis dann, mach's gut, ciao.